meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Gespräch im Tag X der Corona-Krise. Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, wir sagen Ihnen kurz, wem Sie hier eigentlich zuschauen und den Anfang macht.
Paula Fassberg, mein Name. Ich bin Autorin und koordiniere in Berlin zusammen mit Isabel Wanger die Gruppe Literatur für das, was passiert. Wir sind eine Gruppe aus rund 12 AutorInnen, die sich zusammengetan haben, um mit dem Schreiben Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Wir gehen regelmäßig an kulturelle Anlässe, sitzen da mit unseren Schreibmaschinen, nehmen vom Publikum Textbestellungen entgegen. Also man kann sich bei uns Gedichte wünschen oder Kurzgeschichten oder Horoskope. Wir schreiben die dann, nehmen dafür eine Spende entgegen, die wir jeweils einer anderen Organisation weiterspenden, die sich für Menschen auf der Flucht einsetzt.
Mein Name ist Jael Inokay. Ich bin Redakteurin der Zeitschrift PS, Anmerkungen zum Literaturbetrieb, politisch schreiben, was diese Zeitschrift genau ist, aus was sie besteht und wer da drin ist, wird in den folgenden Videos dann von meinen Redaktionskolleginnen Kaschka Briller und Caroline Kral erklärt.
Ja, cool. Und ich bin Max Czolek. Ich habe, glaube ich, am wenigsten eine klare Gruppe, der ich mich zuordne. Aber sagen wir mal, ich bin auch Herausgeber eines Magazins, das heißt Jalta, Position zur jüdischen Gegenwart. Ich habe fürs Maxim Gorki Theater verschiedene Interventionen geplant, die alle so an der Schnittstelle von ästhetischer Praxis und Gesellschaftskritik waren. Und ich bin selber Lyriker beim Verlagshaus Berlin und habe zwei ganz tolle LyrikerInnen eingeladen, teilzunehmen an diesem Programm, an dieser Quarantäne-Literatur-Politik-Veranstaltung, über die wir heute reden werden.
Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir drei Fragen gemeinsam diskutieren werden. Nun ist es so, dass wir uns alle schon eine ganze Weile kennen. Ich mache mal den Anfang mit der ersten Frage. Wir sind ja alle ursprünglich SchriftstellerInnen oder das ist so unsere Kernbeschäftigung gewesen, als wir angefangen haben. Max schreibt vor allem lyrisch und Jael und ich fiktional. Und dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo sich das verändert hat oder wo wir unsere Arbeit verändert haben. Max hat mit Desintegriert euch einen Genrewechsel aufs Parkett gelegt und eine Polemik geschrieben. Jael ist zur PS gegangen und ich koordiniere Literatur für das, was passiert. Und ich würde euch gerne fragen, was war der Anfang davon oder wann hat das angefangen, womit hat das angefangen, dass ihr euch anderen Formen der Arbeit, vielleicht auch politisch eindeutigeren Formen der Arbeit gewidmet habt? Könnt ihr diese Anfangspunkte beschreiben oder vielleicht polemischer gefragt, wieso hat das Literaturschreiben ab irgendeiner Stelle nicht mehr ausgereicht, um mit den gesellschaftlichen Veränderungen umzugehen?
Ja, ich würde es mal probieren. Also ich finde es tatsächlich nicht so einfach, so einen ganz klaren Punkt zu setzen und zu sagen, da hat es angefangen. Ich glaube, bei mir waren das so verschiedene Impulse, die immer wieder gesetzt wurden. Ich habe vor 5 Jahren ein Gastsemester gemacht an der UdK im szenischen Schreiben. Ich habe dort Kaschka Briller kennengelernt, die PS mitbegründet hat. In der Zeit kam gerade die allererste Ausgabe raus. Und ich weiß noch, dass ich diese Zeitschrift gelesen habe und dass ich sie wahnsinnig toll fand, aber dass ich jetzt nicht irgendwie den Eindruck hatte, dass das mit mir so viel zu tun hat. Das war so der erste Berührungspunkt mit der PS. Dann hat Kaschka mich für die dritte Ausgabe gefragt, ob ich gerne ins Redaktionskollektiv kommen möchte. Also die PS funktioniert als Kollektiv, die Redaktion ist ein Kollektiv. Es gibt jetzt in dem Sinne keinen Vorsitz oder dergleichen. Ich habe dann erst einmal Ja gesagt, weil ich sehr neugierig war. Und habe dann aber irgendwie in diesem Jahr gemerkt, dass es tatsächlich irgendwie, ich hatte wieder das Gefühl oder habe jetzt das Gefühl, es wurde irgendwie so viel gesät, aber ich habe noch nicht, aber es hat tatsächlich länger gedauert, bis ich das irgendwie so erkennen konnte. Und ich habe das Gefühl, für mich hat es ganz viel damit zu tun, so dass das angefangen hat, dass man so Sprache dafür findet, was eigentlich ist. Also dass man lange ein Gefühl dafür hatte, dass also lange so ein für mich war es immer so ein dumpfes Gefühl von Dingen, die mich irgendwie beunruhigen, aber die ich nicht so direkt benennen kann. Und da war es natürlich auch angenehmer, die einfach mal so ein bisschen zur Seite zu schieben und so zu tun, als gäbe es sie nicht. Und dann aber mit den Jahren, also in denen ich auch natürlich die PS vor allem auch begleitet habe, irgendwie die PS mich begleitet hat, eigentlich eher, hat das so angefangen, dass man dann irgendwie so Sprache dafür gefunden hat für diese Dinge. Und ich fand schon, dass dann irgendwie, dass es dann irgendwie so einen Switch gab. Und von dem Moment an, wo ich irgendwie so gemerkt habe, jetzt kann ich die Dinge benennen, war es für mich auch nicht mehr irgendwie rückgängig zu machen, mich mit diesen Dingen zu befassen. Diese Dinge konnten auch nicht mehr nicht gesehen werden. Und ich fand dann irgendwie, ich fand es dann nur die logische Konsequenz, wieder zu PS zurückzukehren. Also ich hatte eine Pause gemacht nach der 3, war bei der 4er nicht dabei und bin dann irgendwie so wieder zurückgekommen und kann mir das jetzt irgendwie auch gar nicht mehr anders denken. Also ich finde, ich würde es für mich so benennen, dass es damit zu tun hatte, Worte dafür zu finden, Sprache dafür zu finden und von dem aus irgendwie weitergehen zu können und auch nicht mehr zurückgehen zu können. Gott sei Dank.
Ja, also ich kann ganz viel mit dem anfangen, was du jetzt gesagt hast, über diesen Zusammenhang. Vielleicht sollte ich dazu sagen, ich habe Politikwissenschaften studiert. Das heißt, ich habe von Anfang an meine lyrische Praxis und meine, sagen wir mal, politische Analyse gleichzeitig betrieben, sodass für mich dieser Unterschied nicht so stark war. Ich glaube eher im Gegenteil, dass literarisch, zumindest im Lyrikbetrieb in den Nullerjahren, als ich angefangen habe, dieses Adjektiv politisch noch wahnsinnig auf Distanz gehalten wurde. Man hat gesagt, das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun. Und ich kam mir immer eher so ein bisschen wie so ein polemischer Outcast vor, der sozusagen immer das Gefühl hatte, durch Sprache entsteht doch Welt. Und es, also den Linguistik-Turn quasi ernst zu nehmen, nicht nur zu sagen, jede Arbeit mit Sprache ist politisch, darum braucht man nicht politisch sein, weil so war ja quasi der Stand der Dinge. Weil wir mit Sprache arbeiten, brauchen wir uns eigentlich nicht mit politischen Themen beschäftigen, sondern im Gegenteil zu sagen, das reicht doch nicht aus. Das ist doch nicht alles. Das ist sozusagen so eine Minimaldefinition, dass man eigentlich sagen muss, alles ist politisch und damit nichts mehr tut. Und da würde ich wirklich sagen, das hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Ich glaube, sowohl in meiner, sagen wir mal, Kohorte von Autoren und Autoren ist der Aktivismus stärker in den Vordergrund gerückt. Es gibt einen stärkeren Push hin zur Vermittlung, größeres Bewusstsein für auch die gesellschaftliche Verortetheit oder Positioniertheit von Lyrik und von uns als Autorinnen und Autoren. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite war, glaube ich, einerseits die Flüchtlingssituation, aber auch der Aufstieg der AfD, wo einfach ganz klar wurde, hier wird jetzt langsam was, ein Druck aufgebaut, auch auf den kulturellen Raum, auf den müssen wir irgendwie reagieren. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, da hat sich was bewegt einfach in den letzten Jahren, wo jetzt dieses Adjektiv politisch auch nicht mehr so dreckig ist, wie es vielleicht mal war. Und vielleicht zu den Zusammenhängen der unterschiedlichen Praxen noch ein Wort, ein Gedanke. Ich hatte, glaube ich, auch weil ich aus der Lyrik kam, immer das Gefühl, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe oder wenn ich am Theater eine Arbeit mache oder wenn ich einen Aufsatz schreibe oder ein Essay, dann sind das alles eigentlich nur andere Formen. Das ist aber nicht im Wesentlichen ein anderes Feld, sondern ich habe eher das Gefühl, wenn man in Gedichten denkt, dann ist eine große wissenschaftliche Arbeit ein sehr langes Gedicht, auch ein sehr langweiliges Gedicht, weil es eigentlich immer die gleiche Regel hat, die man auf 200 Seiten oder 150 Seiten verfolgen muss. Und dann hat jede Form ihre eigenen, sagen wir mal, Reichweiten. Und dann ist Theater einfach nur eine Form, die ich für andere Dinge verwende als Lyrik, die ich für andere Dinge verwende als eine Polemik, wie desintegriert euch. So, und so ein Magazin wie PS ist möglicherweise, ich kenne PS nur ein wenig, aber Yalta sicher auch ist, hat halt mehr die Funktion, zum Beispiel eine Plattform zu erzeugen, Platforming, also ein Netzwerk zu erzeugen, während das Theater vielleicht die Leute stärker reinzieht und einem ausliefert und man mit denen machen kann, was man will. Also ich glaube, sozusagen, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesen Formen zu arbeiten. Ich würde aber eher sagen, die erweitern sich immer weiter. Das ist nicht, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier vollständig ein 180-Grad-Dreh hingelegt oder so.
Ich glaube, die Anfänge sind für mich ähnlich. Ich habe am Literaturinstitut studiert. Ich komme aus der puren literarischen Praxis und bin in den Anfängen zumindest auch noch groß darin geworden mit dieser Skepsis gegenüber des Politischen in der Literatur, was zu schnell Pamphlet werden könnte und zu wenig Literatur sein könnte. Und dann gab es bei mir ein bisschen wie bei dir, Max, eine zeitliche Gleichzeitigkeit aus zwei Dingen. Das ist zum einen, wie du es beschrieben hast, das Erstarken aller rechten und rechtspopulistischen Positionen seit 2015, spätestens seit 2015. Und gleichzeitig dazu habe ich meinen ersten Roman gemacht, der 2016 erschienen ist und war persönlich plötzlich in einer Situation, in der ich eine öffentliche Stimme bekommen habe, auf Bühnen saß und plötzlich die Frage auftauchte, was mache ich eigentlich mit diesen Mikrofonen und wofür benutze ich die eigentlich? Und daran erstmal eine ganze Weile zu tun hatte. Und ich glaube aber eben schon, dass auch was dran ist, daran, dass Literatur keine sinnvolle Reaktion auf alles ist. Literatur ist im Wesentlichen langsam. Und daher kommt dann auch der Aktivismus, dass wir irgendwie an unseren Schreibtischen sitzen und das Gefühl haben, bis das Buch fertig ist, sind die Poolkappen abgeschmolzen und die Leute ersoffen im Mittelmeer. Das dauert einfach zu lange. Und Literatur für das, was passiert, war dann eben auch der Versuch, den Gianna Molinari und Julia Weber ja in der Schweiz gestartet haben, auch 2015, und den wir dann später nach Berlin geholt haben, schnell zu reagieren und irgendwie auch eine Art unmissverständlichen Beitrag zu leisten und einen ganz konkreten, indem wir Spenden generieren. Und was also diese Langsamkeit der Literatur, was einerseits eine große Schwäche ist, ist dann andererseits ja auch wieder die größte Stärke, dass die Literatur Zeit hat und jenseits von so allen schnelllebigen und halbgeleiteten Diskursen irgendwie sich Zeit nehmen kann für Langzeitbeobachtungen oder für komplexere Darstellungen. Ich dann irgendwann aber auch das Gefühl gehabt habe, also die Schweizerinnen machen das jetzt auch schon seit 5 Jahren und wir in Berlin seit 2. Und irgendwann dachte, vielleicht ist es auch so eine Art berufsbedingtes Durchhaltevermögen. So. Also dass wir es so gewöhnt sind an sehr lange Prozesse, dass wir unser Durchhaltevermögen eben auch auf eine Art von Aktivismus übertragen können. Und das ist dann durchaus auch eine Art Kampfansage an die ganze Neurechte-Bagage.
Okay, zweite Frage. Die knüpft genau an das an, was du, Paula, gerade gesagt hast und Joelle etwas früher. Ich würde gerne noch mal ein bisschen präziser probieren zu fassen, wie genau unsere ästhetische Praxis und unsere gesellschaftliche Praxis, also unsere Gesellschaftskritik vielleicht, unser Aktivismus zusammenhängen. Ich glaube, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das bestimmen kann. Paula, du sprachst vom Pamphlet eben. Pamphlet ist sicher sozusagen eine sehr literarische Form der politischen Praxis, aber es muss ja gar nicht der Hauptzusammenhang sein. Deswegen sag doch vielleicht nochmal eine Runde was dazu, wie das für euch sich darstellt und vielleicht auch, wie es sich verändert hat.
Ich glaube, ich kann vor allem darauf antworten, wie sich politische und literarische Praxis zueinander verhalten momentan in meinem Leben und wie gut sie sich vertragen. Und ich habe den Eindruck, in Wahrheit vertragen sie sich ziemlich schlecht. Literatur für das, was passiert, ist ja nicht mein einziges Ehrenamt. Ich bin auch noch im Netzwerk Freie Literaturszene Berlin aktiv und an ein paar anderen Fronten. Und irgendwie habe ich lange gedacht, ich müsste mir ja nur meinen Tag ordentlich einteilen. So ein paar Stunden Literatur schreiben, ein paar Stunden politische Arbeit machen. Ich habe ja Zeit und die kann ich mir einteilen. Und dafür müsste ich nur sorgfältig genug entscheiden, wann ist ein Pamphlet dran und wann ist Literatur dran zu schreiben. Und Pamphlet meine ich an der Stelle vielleicht metaphorisch im Sinne von eindeutigen Botschaften. Also auch Literatur für das, was passiert, ist ja eine Art Pamphlet in seiner sehr schlichten, klaren Aussage, Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Und das Problem ist aber, dass seit 5 Jahren eigentlich ständig Zeit für Pamphlete ist und auch die Dinge sich überschlagen und eine Schnelligkeit da ist in den politischen Prozessen. Also jetzt allein mit Hanau, Thüringen und allen um mich rum, die von Corona existenziell bedroht sind, entsteht ein Tempo der Dinge, dem ich kaum hinterherkomme. Die Literatur kommt dabei definitiv zu kurz. Und das ist auch nicht nur eine Frage der Zeit, sondern irgendwie auch der inneren Haltung zur Welt. Also weil meine Literatur oder wenn ich schreibe, dann suche ich mir ambivalente Räume, die sich auf einem Romanstoff auszuloten lohnen. Und gerade habe ich das Gefühl, dass permanentes Gegenteil nötig ist. Nämlich sagen, was für mich überhaupt nicht schwierig ist. Also nicht anfangen, danach zu denken, wo es schwierig wird, sondern ständig Dinge zu sagen, die für mich überhaupt nicht schwierig sind. Für mich ist es überhaupt keine schwierige Frage, ob man Ertrinkende retten soll. Es ist, ja, Punkt. Das ist für mich keine komplexe, schwierige Frage, auf Basis derer ich anfange, einen Romanstoff zu entwickeln. Und irgendwie ist das schon eine Art Konflikt, den ich habe, über den wir dann vielleicht gleich auch nochmal sprechen können. Also ich erinnere mich daran, dass im Januar 2017 hat jemand zu mir gesagt, vielleicht ist jetzt wieder Zeit für Heldengeschichten und für so klare Einteilungen in Gut und Böse. Und ich habe total trotzig reagiert und den Satz gesagt, ich fange doch jetzt nicht an, unterkomplex zu arbeiten, nur weil die Welt sich unterkomplex verhält. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich versuche seitdem so eine Fahne hochzuhalten für eine Ambivalenz, für eine Komplexität. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr. Bei mir jedenfalls kommt das Literaturschreiben deutlich zu kurz.
Ja, ich glaube, also bei mir sind es aktuell so zwei Dinge. Nee, bei mir sind es zwei Dinge und das eine ist natürlich sehr aktuell, irgendwie mit der aktuellen Situation, dass wir hatten auch heute irgendwie, hatten wir eine Redaktionssitzung. Wir sind ja in der Redaktion so ein bisschen verteilt. Es gibt Leute von uns, die in Leipzig leben, Leute, die in Wien leben. Ich lebe in Berlin. Das heißt, wir sind uns diese ganzen Skype-Geschichten sehr gewohnt. Und wir planen gerade unsere 6. Ausgabe und gleichzeitig kommt es uns völlig absurd vor. Also vor allem in Anbetracht dessen, was jetzt irgendwie in Griechenland passiert, was auch völlig aus den Nachrichten verschwunden ist und uns irgendwie sehr, sehr hilflos macht irgendwie. Wo man auch merkt, dass man irgendwie, oder ich merke das, man stößt da irgendwie an so Grenzen, an denen man sich natürlich fragt, inwiefern ist das, was man irgendwie gerade macht, hilfreich, sinnvoll. Das sind nicht mal die richtigen Worte dafür. Das ist aktuell was irgendwie sehr beschäftigt. Etwas, was immer wieder beschäftigt, ist natürlich für viele die Frage, wie man die Arbeit an der PS mit der Arbeit als Autorin, die man selbst ist, irgendwie zusammenbringt und wie man das Ganze finanziert. Also für viele priorisieren dann in der Redaktion teilweise die PS, was wiederum dazu führt, dass andere Dinge halt, die eigene AutorInnen, ich sage jetzt mal Karriere, auch ich werde dieses Wort jetzt einfach benutzen, ein bisschen zu Halt bringt. So. Und andererseits, der zweite Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist kurz auf das eingehen, was Max gesagt hat mit dem Netzwerk. Also die PS ist nicht nur eine Zeitschrift, sondern auch oder hauptsächlich ein Netzwerk, was sich ständig erweitert. Und ich finde, da hat sich zum Beispiel jetzt für mich schon ein grundlegender, da gab es schon einen grundlegenden Bruch, dass ich irgendwie festgestellt habe, ich nehme mich zwar schon noch als Autorin wahr, aber ich nehme mich immer mehr auch als Autorin in einem Netzwerk wahr. Und das teilen gewisse Leute und andere teilen es halt nicht. Also das heißt, dass man natürlich dann auch oft so von einer Welt in die andere irgendwie gekippt wird. Also dass es mir irgendwie auch schon passiert ist, dass mich hat an einer Lesung auch schon ein Autor angesprochen und hat gesagt, ich habe irgendwie mitbekommen, du bist bei PS. Ja, irgendwie, das ist so schade. Ich hätte nicht gedacht, dass du das machst. Ich merke einfach, dass es einerseits verändert, wie irgendwie ich mich in diesem Netzwerk wahrnehme, dass es auch meine Arbeit verändert, dass es auch die Art, wie ich arbeite, mit anderen zusammen verändert und dass es aber andererseits da auch ständig so Brüche gibt, die irgendwie schwierig zu navigieren sind.
Ich meine, Grüße aus den Nullerjahren, ne? Dieses, das ist ja schade, dass du auch politisch tätig bist, sonst für die reine Literatur hätte ich es besser gefunden. Etwas, also damit kann ich noch nie viel anfangen. Ich glaube, man kann schon danach fragen, sozusagen, wer sich leisten kann, diese Art von Positionen einzunehmen. Aber auch wessen Langeweile da eigentlich im Zentrum steht, wenn man sagt, sowas wie, ach, wir können nichts Neues mehr erzählen. Ich glaube schon, dass da auch einfach in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht begonnen mit so richtig sichtbar mit Kanaka-Attack und dem, was dann im Gorki-Theater passiert ist und so, einfach eine anderer Zugriff oder ein anderes Verhältnis von Gegenwart und Kunst einfach entstanden ist. Also, dass man sagt, ja, natürlich gibt es Probleme, die es sich lohnt anzusprechen und die sind noch nicht zu Ende bearbeitet. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gab irgendwie so eine Art Erschöpfung oder Leerlauf, den ich manchmal auf einer Volksbühne gesehen habe, wo quasi die Ironie das Letzte war, was irgendwie übrig blieb von den alten politischen Formen. So. Ich glaube, gerade auch angesichts einer Situation, in der die AfD ganz klar in die Kulturpolitik geht und ganz klar bestimmte Gelder abdrehen will und bestimmte positive, affirmative Konzepte von Liebe zur Heimat und so in der Kunst installieren möchte als Grundlage für Finanzierung. Ich glaube, angesichts dieser Situation ist es schon wichtig zu fragen, passiert uns das jetzt einfach? Machen wir weiter sozusagen diese Kunst, die komplex ist und die quasi und warten einfach darauf, dass die AfD uns den Hahn abdreht? Weil das ist ja sozusagen das, was am Ende dann möglicherweise passiert. Oder gibt es irgendeinen Punkt, und da bin ich auch nicht weiter, aber gibt es irgendeinen Punkt in der Kunst, wo unsere eigene ästhetische Praxis wehrhafte Kunst sein kann? Also wie in einer wehrhaften Demokratie, also wo sie quasi aus sich selbst heraus Ressourcen schöpfen kann, um widerständig zu sein. So, und das kann eine Widerständigkeit zum Verstehen sein, klar. Also ich will es gar nicht ausschließen, dass bestimmte auch lyrische Formen super effektiv sind, um die Einfachheit politischer Demagogik oder so in Frage zu stellen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Ästhetik ein wahnsinnig effektives Instrument auch ist darin, und deswegen findet es ja in der Werbung statt oder findet es ja in der Propaganda statt, Menschen mit etwas zu konfrontieren. Oder worüber ich schon nachdenke, ist, ob wir nicht ein ganzes Archiv wehrhafter Poesie oder wehrhafter Kunst eigentlich haben, auf das wir zurückgreifen könnten und was einfach nicht so zentral gewesen ist die letzten Jahrzehnte. Also sowas wie Kunst von Menschen, die auf die eine oder andere Weise diskriminiert wurden, die wir gewohntermaßen eher lesen als Beiträge zur deutschen Kultur. Ich sage, das ist, weil die jüdische Literatur ist Teil der deutschen Kultur. Aber wo man doch auch sagen könnte, nein, das sind Beiträge zur Widerständigkeit, die wir zu einer deutschen Kultur oder zu einem Deutschsein als Konzept eigentlich aufbauen könnten. Also ich glaube, ich stell mir schon die Frage, und da sind Netzwerke, glaube ich, nicht nur wichtig, sie existieren auch schon. Ne? Also wir alle drei kennen uns ja auch schon lange und ich glaube, wir sind auf unterschiedliche Weise miteinander auch auf einer sozusagen politisch-künstlerischen Ebene vernetzt. Ich glaube, auf all diesen Ebenen lohnt es sich nachzudenken und ich glaube, wir sind vielleicht wie in einer falschen Gegenüberstellung, wenn die Komplexität gegen die politische Position ausgespielt wird, weil ich manchmal denke, es gibt sozusagen bestimmte Ressourcen in diesen komplexen Positionen, die nur wir heben können oder mit denen nur wir arbeiten können, weil wir sozusagen wissen, wie man Sprache auf diese Weise benutzt.
Vielleicht auch an das, was ich vorhin gesagt habe, wer kann sich das eigentlich leisten, eine Arbeit zu machen, wie wir sie machen? Also ich kann mir dieses ganze Ehrenamt leisten, weil ich mit Stipendien gerade okay versorgt bin. Wer das nicht ist, kann sich das auch nicht leisten, einen bestimmten Stundensatz des Tages für kein Geld zu arbeiten.
Aber da ist natürlich das Konzept von Verbündetsein so wichtig, dass man sagt, ich mache das ja auch nicht nur für mich. Das, weißt du, das Verrückte an dieser Corona-Situation jetzt gerade ist doch, dass wir aufgerufen werden, eine Solidarität zu leben, die uns eigentlich strukturell aberzogen worden ist in diesem System. Uns wurde doch permanent gesagt, du bist alleine, du machst Karriere, du kämpfst für dich alleine und wenn du für die PS hauptsächlich arbeitest, schade, ich hätte nicht gedacht, dass du sowas machst. Und ich finde, jetzt gerade gibt es einen Punkt, wo man sagt, hier menschlicher Verstand und ihr müsst doch solidarisch sein und so und alle tun sonst wie überrascht, dass es den Menschen schwerfällt, dass die lieber in den Park gehen und Eis essen und Bier trinken und Corona-Party feiern. Ja, es wurde ihnen so also anerzogen. Und ich finde es schon erstaunlich, mit welcher Ignoranz diese zwei Dinge gleichzeitig gefordert werden. Und ich würde sagen, genau das, was du jetzt sagst, Paula, ist doch total interessant zu sagen, ja, ich weiß, ich kann das, aber ich kann eben auch verbündet sein darin. Und ich kann eben für die NFLB arbeiten und dann Tür öffnen oder ich kann weiter an meiner Karriere schrauben, weil ich dieses Stipendium habe. Das ist ja schon eine Entscheidung, wie man mit den Ressourcen, die man hat, umgeht. So, und ich finde, da ist doch eine politische Arbeit. Ich meine, ihr habt gerade eine E-Mail rumgeschickt, NFLB, dazu, dass wenn Menschen gerade kein Geld haben, sie sich an den Vorstand wenden können, um sozusagen Überbrückungsmöglichkeiten zu finden. Und das ist doch, also was, wenn nicht das ist, gelebtes Verbündetsein, auch auf einer materiellen Ebene und nicht nur auf einer künstlerischen.
Ja, total. Ich glaube, darin sehe ich auch auf eine Art das Romantische oder Utopische dessen, was gerade passiert, zum einen auf einer Solidaritätsebene, aber auch auf einer Erzählung von, also dass es etwas gibt, was wichtiger ist als das Profitinteresse und die Umsätze der deutschen Wirtschaft. Das habe ich, seit ich auf der Welt bin, einfach noch nicht erlebt.
Ja.
Und dass das lahmgelegt wird, ja, zugunsten eines anderen Wertes, menschliches Leben, Gesundheitssysteme, die funktionieren, hat irgendwie für mich auch was Beschwingendes, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, oder was von dem ich hoffe, dass es bleibt, so als Erzählung. Ich würde gern noch mal kurz zurückkommen auf die Ambivalenz. Darf ich euch kurz was vorlesen von Zadie Smith? Die hat in ihrem Essayband Freiheiten, den leitet sie ein mit diesem Absatz: Mir ist klar, dass mein recht ambivalenter Blick auf das menschliche Ich komplett aus der Mode ist. Die Essays, die Sie jetzt in den Händen halten, wurden während der 8-jährigen Präsidentschaft Barack Obamas in England und Amerika verfasst und sind folglich Produkte einer vergangenen Welt. Angesichts der Dinge, mit denen wir seither konfrontiert sind, ist es natürlich nahezu unmöglich, sich noch irgendein Gefühl der Ambivalenz zu erhalten, weder diesseits noch jenseits des Atlantiks. Millionen mehr oder weniger formloser Ichs werden sich jetzt notgedrungen zu Protestlern, Aktivistinnen, Demonstranten, Wählerinnen, Aufwieglern, Anklägerinnen, Lobbyisten, Soldatinnen, Verfechtern, Verteidigerinnen, Historikern, Expertinnen, Kritikern verdichten. Ein Feuer lässt sich nicht mit Luft bekämpfen. Genauso wenig kann man aber um eine Freiheit kämpfen, die man nicht mehr als solche erkennen kann. Knüpf nochmal an das, was ich vorhin schon so halb in die Runde gestellt habe als Frage. Einfach weil es, glaube ich, jetzt zwischen uns dreien mehr oder weniger den Unterschied gibt. Max, du hast ein Gedichtband gerade veröffentlicht, einen neuen. Jael, du bist dabei, den dritten Roman fertig zu machen. Und meine ganz ernst gemeinte Frage ist: Wie kriegt ihr es hin, Literatur zu schreiben? Ist es wie von Zadie Smith beschrieben für euch? Wieso ist es anders oder ist es für euch so, dass Ambivalenz ein Luxus ist, den wir uns nicht mehr leisten können?
Manchmal weiß ich es selber tatsächlich nicht, aber ich habe schon, also es gibt schon so, ich glaube, einer der größten Schätze, die ich irgendwie habe, ist meine Imagination. Und vieles, dass ich auch oft das Gefühl habe, dass indem ich schreibe, ich anfange, Dinge zu verstehen. Also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit irgendwie Dinge benennen können, habe ich auch so das Gefühl, dass vieles von dem bei mir über das Schreiben geht. Und ich würde mich, ich finde die Frage, also es wird ja auch immer wieder die Frage so aufgeworfen, ob es einem nicht sinnlos vorkommt, dann irgendwie zu schreiben und so. Und ehrlich gesagt ist mir das noch nie sinnlos vorgekommen. Ich finde, Imagination ist nicht sinnlos. Das ist das Gegenteil von sinnlos.
Also ich würd nochmal die Antwort geben, die ich eben schon im ersten Teil gegeben habe, nämlich zu sagen, diese Dinge sind nicht so stark für mich getrennt voneinander. Also klar, einerseits viel Zeit. Der letzte Gedichtband war 4 Jahre her. Der 4,5, das heißt, da waren einfach, also sozusagen, da hatte ich lange Zeit, Texte in der Schublade zu arbeiten. Und ich würde sagen, der große Unterschied zwischen Lyrik und Prosa ist dann doch, dass man über die Zeit Dinge ansammeln kann, die irgendwann eine Art Zusammenstellung ergeben, während ich immer das Gefühl habe, bei Prosa brauchst du einen viel konzentrierteren, andauernden Prozess. Das heißt, da ist die Form auch ein bisschen dankbar. So, Lyrik hat was. Auch manchmal was Sloganhaftes. Also der dritte Band heißt Grenzwerte. Und es geht natürlich, oder mir auch da, ums Ausloten genau dieser sozusagen Grenzen von, was ist hier noch lyrisches Sprechen und was ist es nicht mehr und so. Ich glaube, ich brauche das, ich würde tatsächlich sagen, und so habe ich den Band auch behandelt, ich brauche das für mich selbst und ich glaube, ich brauche es für wenige. Und es ist einfach ein ganz anderes Publikum, als wenn ich ein Essay schreibe, wo ich weiß, das mache ich für viele. Lyrik ist keine Form für viele, zumindest bis auf Weiteres nicht. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, irgendwann sich von diesem Leiden zu verabschieden, dass so ein Band nicht einfach nicht auf die gleiche Weise wahrgenommen wird wie andere Formen. Und ich würde sagen, ganz viel von dem, was ich tue, auch politisch tue, ist gar nicht möglich, ohne dass ich es vorher in Lyrik durchgedacht habe. Das kann ich nicht konkret an einem Gedicht beweisen, aber ich würde behaupten, diese zwei Dinge hängen extrem zusammen. Und bis hinein in die Frage, wie nenne ich und wie vermittle ich und über welche Slogans lasse ich bestimmte Interventionen arbeiten, die ich dann im Theater mache oder in meinen Essays. Also ich glaube, diese Dinge hängen viel, viel enger miteinander zusammen, als man es denken würde. Man könnte es wie eine Art lyrisches Stretching oder so bezeichnen, dass ich finde, diese künstlerische Praxis für sich selber eine Art Lockerungsübung oder auch eine Art Denkübung ist, die es einem ermöglicht, die Dinge auf verschiedene Weisen zu sehen und zu verstehen, dass Aktivismus ja immer auch Intervention bedeutet Und ich würde sagen, auch im gleichen Sinne bedeutet Kunstintervention in eine gewohnte Sichtweise, nur dass sie auf, sagen wir mal, unterschiedlichen Parametern läuft. So, und ich finde das Transponieren, das Übertragen dieser Intervention in den politischen Raum dann wieder spannend, weil ich den Eindruck habe, gerade Leute aus der Kunst sind relativ gut in der Lage, gerade in so politisch-gesellschaftlichen Debatten neue Impulse reinzusetzen. Das Gorki-Theater ist nicht zufällig ein Theater, in dem das Postmigrantische quasi als Impuls neu gesetzt wurde. Ich glaube, dass darin genau diese Perspektiven quasi geöffnet werden können oder neu gedacht werden können, die in so einem politischen Raum immer relativ festgefahren sind zwischen so denken wir das in der SPD und so denken wir das in der CDU. So, wenn es dazwischen überhaupt einen Unterschied gibt, wenn ich diese Spitze noch setzen kann.
Ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Wahrscheinlich ist es auch weniger getrennt, als ich das in der Frage behauptet habe. Oder es findet eine Art Umbewertung auch der Genres statt. Also das essayistische Schreiben ist ja ganz grundsätzlich über die letzten Jahre zu einer ganz anderen Anerkennung und Reichweite und Bedeutung gelangt.
Ja.
Oder ist auch etwas, was in mir quasi als Prozess stattfindet, das nicht stiefmütterlich zu behandeln oder weil das mache ich ja schon. Ich schreibe viel Essays und meine Prosa, wenn ich zwischendurch welche schreibe, ist auch viel essayistischer geworden. Da passiert vielleicht auch einfach eine Art Genre-Shift. Und gleichzeitig jetzt, um es für Literatur, für das, was passiert, nochmal zu denken, ist unser Format ja auf eine Art auch ein Trick. Wir generieren Einnahmen, die wir weiterspenden. Das hat eine große Eindeutigkeit in der Aussage. Aber das, was wir an den Schreibmaschinen machen, was wir aus den Textaufträgen machen, lässt ja alle Freiheiten, allen Platz für Ambivalenz oder auch nicht, wenn wir wollen. Und beschützt quasi die Textseite vor der Eindeutigkeit, weil die Eindeutigkeit läuft über die Spende und alles andere ist dann den einzelnen Autorinnen und Autoren überlassen.
Aber worauf ich noch mal kurz zurückkommen würde, ist es wir von der PS, also wir haben einen Teil in der PS, in dem wir zu einem bestimmten Thema Gespräche und Essays veröffentlichen und dann haben wir einen Literaturteil, in dem wir marginalisierte Stimmen auch versammeln. Und ein Missverständnis, was immer wieder entsteht mit der PS, ist, dass uns Leute Texte einschicken und sagen, das ist ein politischer Text, der verhandelt ein politisches Thema. Und für uns bei der PS ist es nicht so, dass wir sagen, der Text muss ein politisches Thema verhandeln, sondern es kommt uns darauf an, wie sich die Autorin politisch positioniert. Ich merke aber, dass das so eine Frage ist, die auch an Veranstaltungen oder auch, wenn mich Leute auf die PS ansprechen, immer wieder kommt, was ist politisches Schreiben eigentlich? Ist das Inhalt? Ist das Form? Ist das Ausrichtung der Autorin? Was ist das eigentlich? Und wollte noch mal so, weiß ich nicht, vielleicht zum Abschluss noch mal so ein paar Gedanken von euch dazu hören.
Ich würde sagen, es wäre schade, das entscheiden zu müssen, oder?
Nein, ich habe es nicht als, es ist nicht ein Entweder-Oder. Also es ist nicht so, dass man sagt, politisch ist es nur dann, wenn der Text ein politisches Thema verhandelt. Aber einfach die Gedanken dazu, was politisches Schreiben ist. Es kann ja auch einfach der Gedanke von euch sein, was es für euch bedeutet. Also es gibt ja auch diese Aussage, jeder Text ist politisch, auch in dem, was er ausklammert. Auch wenn ein Autor sagt, Politik interessiert mich in meinen Texten nicht. Ich schreibe über Blumen.
Und Alleen und Frauen.
Zum Beispiel.
Sicher. Jeder Text ist politisch in diesem Sinne, aber nicht jeder Text ist aktivistisch, nur weil er mit Sprache arbeitet. Ich glaube, das vielleicht muss man, die Unterscheidung ist, glaube ich, schon wichtig. Ich finde halt, es gibt so eine ungute Dynamik, dass wie zur Authentifizierung des Kritikgeschehens in einem bestimmten Raum, nehmen wir mal das Theater, die Authentizität der Körper, die da abgebildet werden, zum Beweis wird. Also man sagt sozusagen, wir beweisen uns unseren eigenen Antirassismus dadurch, dass wir die Ensembles also vervielfältigen oder pluralisieren oder so. Das ist ja an sich eine total wichtige Arbeit, weil Ensembles sind weiß in Deutschland. Das ist eine wichtige Arbeit, das zu machen. Aber in dem Moment, wo man dieses Problem aufruft, wird jede Person, die nicht weiß ist und auf einer Bühne steht, zum Marker, zum Beweis für den Antirassismus oder zumindest die antirassistischen Bemühungen dieser Intendanz. Und das bedeutet, dass im Endeffekt etwas stattfindet, was ja dem, was Theater auch ist, zuwiderläuft, nämlich Fiktion oder dass sozusagen Menschen in Rollen schlüpfen und nicht nur mit ihrem physischen Körper dastehen. Und ich glaube, diese Spannung zwischen sozusagen dem Autor, der Autorin selber und dem Werk oder der künstlerischen Arbeit, die sie macht, die würde ich auch nicht einseitig zugunsten der politischen Positioniertheit der Autorin lösen. Weil damit sozusagen wiederum schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Und im Extremfall kommt man dann dazu zu sagen, die Person ist so spannend positioniert, eigentlich egal, was die für Kunst macht. Das kann's ja, das ist am Ende auch, da ist niemandem mit geholfen. Ich glaube, die Frage muss wahrscheinlich tatsächlich im Einzelfall entschieden werden. Ich bin kein Fan von der Trennung von Werk und Autor, aber ich bin auch kein Fan, einen bestimmten Teil der Literatur, die produziert wird, permanent unter ein Adjektiv zu stellen, während ein anderer Teil einfach Hochkultur ist. Also ich glaube sozusagen, diese Spannung auszuhalten und entweder zu sagen, na gut, also wenn die migrantischen, die feministischen, die queeren und die jüdischen Positionen mit einem Adjektiv versehen werden, dann müssen wir auch von Männerromanen sprechen, einfach nur damit es fair ist. Oder wir denken nochmal grundlegend darüber nach, auf welche Weise eigentlich dieses komplexe Verhältnis von realer gesellschaftlicher Diskriminierung und Unterrepräsentation im Literaturbetrieb und den künstlerischen Arbeiten, die dann am Ende ausgewählt werden oder die dann am Ende sichtbar werden, wie wir dieses Verhältnis eigentlich bestimmen. Und das, da stimme ich, also da würde ich, Jael, da würde ich deine Frage nur aufnehmen können und sagen, ja, das ist eine offene Frage. Ich glaube, wir sind gerade ziemlich, also noch ziemlich am Anfang, was diese Dinge angeht, und es ist teilweise ziemlich vulgär, auf welche Weise das gelöst wird. Ne? Wenn man sagt, uns fehlt hier noch eine Frau auf dem Podium, dann ist das eine vulgäre Art, dieses Problem zu lösen. Dann würde ich sagen, ja gut, also im Impuls vielleicht eine 3+, aber in der Umsetzung dann eine 5- oder so. Das sind, glaube ich, irgendwie Gedanken, die ich dazu habe und wo ich denke, vielleicht fängt es schon einen Schritt früher an. Vielleicht fängt es eben schon genau an den Punkten an, wo man auf KuratorInnenseite diese Dinge einfach anders denken muss, wo man quasi immer vermitteln muss zwischen Qualität auf der einen und Repräsentation auf der anderen und keinem der beiden Dinge eigentlich wirklich einen Vorrang einräumen kann. Weil wir wissen, wie komplex auch wiederum unsere eigenen Geschmacksurteile verbunden sind mit den gesellschaftlichen Positionen, die wir haben.
Ich kann mich da, glaube ich, nur anschließen. Ich habe darauf auch keine eindeutige Arbeit. Und ich finde auch, was ihr in der PS macht, findet darauf eine Antwort, also indem ihr genau beides tut, indem ihr genau beides berücksichtigt, indem ihr euch sowohl mit Biografien als auch mit Texten beschäftigt. Und das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie für einen Weg, der gerade gangbar ist, so über beides nachzudenken und in jeder Situation, in allem, was man kuratiert, schreibt, allen Bühnen, die man bespielt, zu versuchen zu gestalten.
Ja, in diesem Sinne können wir es vielleicht als Kuratoren im Gespräch auch sozusagen belassen, oder? Und sagen, mal gucken, wie unsere Auswahl funktioniert im Kopf, also das Bewusstsein im Kopf, dass es immer eine weitere Auswahl geben wird. Und man, glaube ich auch, es in Ordnung ist, niemals alles gleichzeitig zu schaffen.